Frances Ethel Gumm beginnt ihre Karriere als Zweijährige im Theater ihrer Eltern in Grand Rapids, Minnesota. Dort tritt sie in den 20er Jahren gemeinsam mit ihren beiden Schwestern als die Gumm Sisters auf. Frances wirkt dabei höchst niedlich und wird bald als Baby Gumm über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Dass ich mit einem Namen wie Gumm auf Dauer kein Blumentopf gewinnen lässt, tauft ein Produzent die Zweijährige in Garland um. Das tüchtige Mädchen gibt sich selbst den Vornamen Judy. Vier Jahre danach wird Judy Garland noch einmal eine andere. Metro Goldwyn-Mayer wählt sie für die Hauptrolle in dem Filmmusical Wizard of Oz aus. Erst als die Dreharbeiten beginnen, bemerkt man, dass die pubertierende Darstellerin für den Charakter der kindlichen Dorothy körperlich zu alt besetzt worden ist. Jetzt fürchten die Produzenten, die immer weiblicher werdenden Formen des Mädchens könnten sich im Verlauf der Produktion unpassend abzeichnen. Grobe Auswüchse der voranschreitenden Pubertät können mit dem Kostüm reguliert werden. Gegen den Rest verschreibt der Arzt des Filmstudios Benzedrine. Produktionsdruck verabreicht er die appetitzügelnden Tabletten in so großen Mengen, dass Judys Hunger und damit das Wachstum des Busens auf null reduziert werden können. Im chemisch gefassten Körper treten aber ungeplante Nebenwirkungen auf. Bärangelweit aufgerissenen, strahlenden Augen singt Garland unter der magischen Hand das Lied Over the Rainbow. Der Ohrwurm aus dem verzaubernden Land hinter dem Regenbogen wird zu einer Pioniertat der durch Amphetamin verstärkten Popkultur. Ein Jahr vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nimmt das flach gehaltene Mädchen so den ersten durch das Medium einer synthetischen Droge gesungenen Superhit auf. Thank you.
is distortion.
Or that paranoia sets in.
Medium ist hier nicht spirituell zu verstehen, sondern in der vom Medientheoretiker Marshall McLuhan formulierten Bedeutung als technisches Verfahren, das Maßstab, Tempo und Schema der menschlichen Wahrnehmung verändert. Verschoben wird durch das ergänzende Produktionsmittel die Empfindung des Selbst. Benutzerin zur Vermittlerin und liefert ihr gleichzeitig ein Gefühl größerer Verfügungsgewalt über die eigenen Möglichkeiten. Eine gesteigerte Wahrnehmung wird in Anschlag gebracht, um sich der eigenen Anwesenheit zu versichern und deren Dimensionen zu verändern. Der so hergestellte Ohrwurm Over the Rainbow wird Garlands wichtigster Schritt auf dem Weg zum Ruhm. Wizard of Oz endet auch die vom Arzt verschriebene Magersucht. Garland darf von nun an die körperlichen Merkmale einer erwachsenen Frau tragen. Mit ihnen muss sie am laufenden Band andere Leute darstellen. In der isolierten Atmosphäre des Bauens, Ausleuchtens, Probens und Drehens weiterer Filme wird ihre Leistung mit Amphetamin auf dem Niveau höchster Verfügbarkeit gehalten. Wenn wir in einer Produktion arbeiten, ließ man uns Tag und Nacht ohne Pause schuften. Man gab uns Aufputschtabletten, damit wir uns, obwohl wir völlig ausgelaugt waren, noch länger auf den Beinen halten konnten. Dann brachte man uns in die Krankenstation auf dem Studiogelände. Nach 4 Stunden wurden wir wieder geweckt und man gab uns erneut die Aufputschpillen, damit wir weitere 72 Stunden ohne Unterbrechung vor der Kamera stehen konnten. Die meiste Zeit erlebten wir unsere Umgebung wie in Trance. Das diktiert Garland später einem ihrer Biografen. Während der Arbeit vergeht die Zeit wie im Flug.
Time is not real.
Nach einigen Monaten kann sie sich nicht mehr vorstellen, amphetaminfrei zu leisten, was die Produktion von ihr erwartet. Ohne die Droge wirkt ein Tag wie abgeschlossen. Unter ihrem Einfluss öffnen sich lichtdurchflutete Zimmer. Sie braucht nur einzutreten. pharmazeutische Lebensführung funktioniert, bis eines Tages die am Set wartenden Regisseure durchdrehen. Garland legt in ihrer Villa ein Brahms-Konzert auf den Plattenspieler, findet den Anfang romantisch und vergisst dann, der Musik weiter zuzuhören. Als sie Stunden später aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht und die Musik längst verklungen ist, ärgert sie sich. Am Set warten die anderen immer noch. Stellen ihre Arbeitgeber sie nach solchen Tagen zur Rede, hüllt sie sich in Schweigen. Wortlos abgewandt, starrt sie zuerst überzeugend attraktive Dinge an. Ab einem bestimmten Punkt heften sich ihre Augen mit der Kraft von Saugnäpfen an die nackte Wand und verharren dort. Wer sie in solchen Momenten sieht, glaubt, sie hätte in den ruhevoll lächelnden Mustern der Tapete etwas noch nie Gesehenes entdeckt. Mag ihr allein das wiederkehrende Starren den Ruf der Haltlosigkeit einbringen, verkörpert sie auf der Leinwand und dem Leben die Ängste der Frau von nebenan. In jedem Moment erwartet sie den Blick der anderen und will es jedem, der kommt, recht machen. Wird ihr der Anspruch der Welt, rund um die Uhr verfügbar zu sein, zu viel, verliert sie alle Kraft und fällt in sich zusammen. Eine Weile dagelegen hat, müht sie sich wieder in die Senkrechte und benimmt sich, wie man sagt, professionell.
Where that paranoia sets in.
Die andauernden Versuche, das Leben in die Hand zu nehmen, verlaufen sich nach ein paar Monaten wieder zu öffentlichen Dramen, bei denen ein wachsendes Publikum zusehen darf. Garlands in immer kürzeren Abständen auftretende Unpässlichkeiten werden den Filmfabriken, die gerade selbst in der Krise stecken, zu teuer, weshalb ihre Auftraggeber sie in den preisgünstigen und zeitgemäßen Rahmen einer Fernsehshow versetzen. Da Garland immer mehr der Heldin eines tragischen Romans gleicht, überrascht es nicht, als Jacqueline Susan die Diva als Vorlage für eine der Hauptfiguren in ihrer Darstellung des drogenbeschleunigten Verfalls von Hollywood heranzieht. Die Schriftstellerin entwirft Nellie O'Hara, eine der Heldinnen von Valley of the Dolls, nach dem, was von Judy Garland mittlerweile bekannt ist. O'Hara steigt wie Garland mit Appetitzüglern ein, um ihre Figur den Erwartungen anzupassen. Die Disziplinierung des Körpers führt bald zu einer Entdeckungsfahrt in künstliche Paradiese, wo kleine, grüne, gelbe und rote Püppchen das Regime übernehmen. Die pillenförmigen Kommandantinnen lassen sich wie russische Holzpuppen in der Mitte auseinanderschrauben. Im Inneren findet sich aber statt einer kleineren Puppe eine Vielzahl winziger Kügelchen. Die Hülle soll das Schlucken erleichtern und Verwechslungen vorbeugen, weshalb die Püppchen in den Farben einer Ampel gekennzeichnet sind. Die grünen, mit Amphetamin gefüllten Püppchen lassen den Hunger vergessen und weisen an, ohne Nahrungsaufnahme durchzustarten. Die gelben, das Klapsmühlenfutter Nembutal, verrücken in den Drehmoment des inneren Friedens, in dem sich die Zeit verlangsamt und die Benutzerinnen eingelullt werden. Werden die roten Sekundarkapseln geschluckt, fahren ihre Verbraucherinnen in einen körperlosen Raum des Bewusstseinsverlusts.
Had almost like a split like mindset.
Irgendwann helfen aber selbst die chemischen Ausschalter des Bewusstseins, die aussehen wie Feuerlöscher in einer Mikrowelt, nichts mehr. Zu hartnäckig blockiert die Wirkung der Amphetamine die Eingänge ins Labyrinth der Ruhe. Von Suzanne ausgemalten Lebensgeschichten, von den Tabletten gesteuerten Frauen vor den Kameras, verkaufen sich rasend gut und entwickeln sich mit mehr als 28 Millionen Exemplaren nicht nur zu einem unvorstellbaren Erfolg, sondern zur meistgelesenen Drogengeschichte nach der Erzählung von Evas Versuchung durch den Apfel der Erkenntnis. Führte die verbotene Nutzung der bewusstseinserweiternden Substanz in der Bibel zu einer Schuld, die selbst durch den Ausschluss aus dem Paradies ein solides Familienleben und weitere wohlanständige Anstrengungen nicht getilgt werden kann? Liefern Drogen in der aufgeklärten Welt nun immer öfter den Schlüssel zum Paradies der Arbeit? Thank you.
to reaching outward, not being a part of the past, or the present, or the future, but rather what I call an altered destiny, because I'm dealing with equations, and like most people feel that the planet is doomed anyway.
Auf der Leinwand bekommen die Kinobesucher Garland mittlerweile nur noch selten zu sehen. Ständiger Widerstand gegen die nüchterne Weltsicht hat ihr Gesicht gezeichnet, weshalb die meisten Filmproduzenten kaum noch Interesse an ihr haben. Als sie es selbst schon gar nicht mehr erwartet, flattert aber doch wieder ein Angebot ins Haus. 20th Century Fox bietet Judy Garland 1967 eine Nebenrolle in Mark Robinsons Verfilmung von Valley of Dolls an. Nach dem Erfolg des Buchs kann Garland sich ausmalen, welche Abgründe auf sie warten. Da sie das Honorar dringend braucht, unterschreibt sie den Vertrag, ohne lange zu zögern. Was spricht auch dagegen, an ihrer eigenen Demontage mitzuwirken? Hollywood hat ihren Körper belagert, besetzt und verwüstet. Was kann ihr noch passieren? Sie verzichtet auf die Anstrengung, ihren Text zu lesen. Wieso soll sie auch? Was kann darin schon stehen, außer Sätzen, die sie schon kennt und die sich noch einmal wiederholen? An Drehtagen erscheint sie spät oder gar nicht am Set. Lieber schweift sie ziellos auf dem Gelände der Filmfabrik umher, als handle es sich um eine besonders abwechslungsreiche Umgebung. Kulissen wehen im Wind. Sie hebt ein matschiges Blatt vom Boden. An einem Baum gelehnt, aus dessen Astlöchern erstaunliche Laute dringen, denkt sie darüber nach, ein Glas Milch zu holen. Sie den Vorsatz bedenkt, zieht sich die Zeit zusammen und im nächsten Moment ist es Mittag. Während die anderen essen, um wieder zur Arbeit zu gehen, grübelt sie darüber nach, was für eine erbärmliche Empfindung der Hunger doch ist. Ihr Kopf verfängt sich in aufregenderen Dingen, die sich in ihren Kopf ringeln. Nein, nichts. Rein gar nichts spricht dafür, zu essen oder wieder zur Arbeit zu gehen. Also bleibt sie bei dem, was wild in ihrem Kopf wächst.
Wo ist die Realität? Wo haben Sie die?
Time.
where that paranoia sets in.
Time.
I had only.
Time. Time is not real.
Insanity.
Arbeitsanweisungen aus der Welt, auf die sich die anderen geeinigt haben, reagiert sie nur noch mit dem Blick einer genervten Elfjährigen. Werden die Aufforderungen zu unverschämt, verliert sie jede Bereitschaft, die großzügige Maske der Gleichgültigkeit aufrechtzuerhalten. Bleibt die andere Seite hartnäckig, greift sie mit ihren prächtig lackierten Fingernägeln je nach oben, rupft ein Haar vom Kopf und zerreißt es mit einem gefährlichen Ruck. Ihre Lippen schmollen, darüber blitzen Augen, als seien es Spiegelscherben im Sonnenlicht. Die Filmproduktion engagiert eine Krankenschwester für Garland. Selbst unter Aufsicht kann sie aber nicht mehr dazu bewegt werden, sich in gewünschter Form zu engagieren, sondern lässt sich von immer weiter abweichenden Überlegungen und schlichter Arbeitsverweigerung treiben, bis man sie vor die Tür setzt. Ihren Vorschuss hat sie schon durchgebracht. Für alles andere hat sie gerade keine Zeit.
Sache der Montage.
Die Kaputt FM.
Auditory hallucinations.
Auditory hallucination.
Hallucinations. I started hearing all the voices where that parent where that where that paranoia sets in. Auditory. Auditory. Auditory.
Auditory hallucination.
Eine Faust für den eigenen Körper. Zwei Jahre nach ihrem gewagten Auftritt am Set von Valley of the Dolls fühlt Judy Garland sich an einem Abend im Juni 1969 zu nervös für die Menge an Schlaftabletten, mit denen sie sonst die bedrohlichen Gedankenschlaufen in ihrem Bett überspringt. Sie nimmt lieber mehr und rauscht wieder in den Tunnel geradeaus, bis es steil bergab geht. Irgendwo auf der vertrauten Strecke herrscht plötzlich totale Stille. Judy Garlands gebrochener Glanz, ihr kompliziertes Verhältnis zu Drogen und Alkohol, eine Reihe zerbrochener Ehen, eine verzweifelte Suche nach Liebe und Selbstbestimmung. All das hat die Traumbesetzung der Opferrolle schon in den 60er Jahren zu einer Ikone der Homosexuellen gemacht. In der Woche nach ihrem Tod organisieren ihre Anhänger eine Trauerfeier in der größten New Yorker Männertanzbar, dem Stonewall Inn in Greenwich Village. Als die Polizei um 1.20 Uhr das Lokal stürmt, spielt der Musikautomat gerade die Amphetamin-Hymne Over the Rainbow. Ein metallblonder Transvestit verweigert sich, als ein Polizist ihn anweist, sich mit gespreizten Armen und Beinen an die Wand zu stellen. Im nächsten Moment trifft die Faust des Transvestiten den Zudringlichen im Gesicht. Sekunden später sind zwei Dutzend Gäste und Polizisten wild ineinander verkeilt. Was als Massenschlägerei in dem Tanzlokal beginnt, weitet sich innerhalb von Stunden zum Stonewall Riot aus. Die nächtliche Straßenschlacht wird zum Fanal für eine weltweite Revolte der Homosexuellen gegen ihre Unterdrückung. Schon lange über den Regenbogen in das schwule Nachtleben gewanderten Amphetamine verkörpern nun nicht mehr nur eine drogengefütterte Vergnügungslust in den Clubs. Ihre Zweckentfremdung formuliert auch eine Geste des Widerstands. Sie richtet sich gegen das von der gesellschaftlichen Norm Behauptete und fordert das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper.
Kaput FM.
Just mixing it. Just mixing everything that we can think of.
Königin der Bewegung. Joan Former ist gerade 20, als ein Unbekannter sie mit geschlossenen Augen an der New Yorker Lower East Side fotografiert. Abgesehen von dem Foto in ihrem Ausweis soll es sich um die einzige erhaltene Aufnahme von ihr handeln. Mag Former auch kein Buch verfasst haben, es ist nur eine Handvoll Briefe von ihr überliefert, gilt sie doch als weibliche Zentralgestalt der Beat-Generation, der einflussreichsten Literaturbewegung der US-amerikanischen Nachkriegsliteratur. Die ersten Soldaten kehren gerade aus Europa zurück, als Former 1945 den jungen Schriftsteller Jack Kerouac kennenlernt, der sie wiederum seinem Freund Bill vorstellt. Der 10 Jahre ältere Studienabbrecher hält sich mit einer in monatlichen Raten ausgezahlten Erbschaft über Wasser und versucht seinem Leben mit wechselnden Gelegenheitsarbeiten einen äußeren Rahmen zu geben. Manchmal spricht er davon, er wolle schreiben. Ansonsten experimentiert er mit Drogen. Gerade fasziniert ihn Benzedrine. Begeistert weiht er die anderen in seine Entdeckung ein. Joan mag den Duft aus der Tube auf Anhieb. Jack wirbelt es auf einen Berg, wo er über Nacht 4 Romane entwirft, von denen er aber keinen einzigen schreibt. Benzedrine dient für die drei nicht als Mittel, die Anforderungen des Alltags zu genügen, sondern sich aus dessen genormter Langeweile herauszukatapultieren und dem großen Schlaf der Nachkriegszeit zu entfliehen. Bill und Jack schleppen einige Tage später noch Allen Ginsberg an, den sie als ihren Agenten ausgeben. Damit wohnen nun die Vorreiter der Beat-Generation in Jones kleinem Apartment. Als ihr Ehemann aus dem Krieg zurückkehrt und sieht, was sich in ihrer Wohnung abspielt, reicht er umgehend die Scheidung ein. Kaum ist die Trennung amtlich, heiratet Former ihren Mitbewohner Bill, der mit vollem Namen William Seward Burroughs heißt. Zu den Höhepunkten ihres ersten Ehejahres gehört ein Anruf der Polizei, in dem ihr mitgeteilt wird, ihr Mann sei verhaftet worden, da er Rezepte für Drogen gefälscht hatte. Da ihre Nerven von vielen Peppen sowieso schon blank liegen, fällt ihr der Hörer aus der Hand und knallt gegen den Holztisch aus Mahagoni. Ein paar schwarze Plastikteile splittern ab. Die Bruchstücke auf dem hellgrauen Teppich sehen aus wie der Umriss von Texas. Sie nimmt das als Zeichen. Als Bill wieder freikommt, zieht das junge Paar einen Strich unter den aufreibenden New Yorker Alltag und übersiedelt in den südlichen Flächenstaat. In der ländlichen Umgebung konzentrieren sie sich bald ausschließlich auf die Normalisierung des psychischen Ausnahmezustands.
paranoia. Paranoia,
delusion,
hallucinations.
Dieses Langzeitversuchs gezeugte und ausgetragene Sohn Billy schreibt als 19-Jähriger: Meine Mutter muss eine ungewöhnliche Frau gewesen sein. Während meiner gesamten embryonalen Entwicklung hat sie täglich genug Benzedrine konsumiert, um einen hart arbeitenden Farmer ohne weiteres umzulegen. Während mein Vater dreimal täglich Heroin schoss, um auf seine vornehme und nachdenkliche Art mitzuhalten. Trotzdem blieb Billy von Fehlbildungen wie Lippenspalte, Herz, Wirbelsäulen oder Rückenmarksmissbildung, den typischen Folgen der Amphetamineinnahme während der Schwangerschaft, verschont. Amerikanischer Traum aus der Tube. Allein in New York beginnt Jack Kerouac 1947 On the Road zu schreiben. Ein Roman, den zuerst mehr als ein Dutzend Verlage ablehnen, bevor sich die Karussellfahrt über nordamerikanische Landstraßen zum literarischen Klassiker der Zweckentfremdung von Amphetamin entwickelt. In On the Road wandelt sich der Zauber der Beschleunigung in ein überdrehtes Selbstgespräch über die freie Fahrt für freie Bürger. Der amerikanische Traum von einem grenzenlosen Weiter wirkt wie in einem tiefen Kratzer in der Platte hängen geblieben. Dean Moriarty und Sal Paradise, die Helden des Romans, rasen amphetamingetrieben hinter Vorstellungen her, von denen sie nur ahnen, was sie sein könnten, und bleiben immer an derselben Stelle hängen. Weiterfahren. Jenseits der motorisierten Wanderlust ereignet sich in dem Roman wenig. Da die Akteure von ihrer eigenen Aufregung oberhalb der Richtgeschwindigkeit aufgesaugt werden. Den heiligen Blödian Dean Moriarty hat Kerouac seinem Freund Neil Cassady nachempfunden. Cassady ist schon im Auto zur Welt gekommen, geboren, um sich zu bewegen. Der Selbstfahrwagen bleibt der Ort, an dem er sich als Herr über das Durcheinander seines Lebens fühlt. Das Heraustreten in eine Ekstase der Geschwindigkeit erlaubt dem Mann mit Batterien, die sich nie zu entladen scheinen, an alles und nichts zu denken. Für die riesige Aufmerksamkeit bei kürzester Konzentrationsspanne, die nicht in der Lage ist, einen Gedankengang zu beenden, liefert die Windschutzscheibe das ideale Format. In gefährlich schwankenden Stimmungen glupschen Moriartys Augen in alle Richtungen, während der Mund mit extremen Überhöhungen um sich wirft. Rasant schnell zischt der Zappel-Philipp durch die Räume. Alles schien er gleichzeitig zu tun, eine Bewegung des Kopfes rauf, runter, nach links, nach rechts, zuckende, energische Hände, rasche Schritte, hinsetzen, Beine übereinander schlagen, aufstehen, Hände reiben, sich vorn zwischen den Beinen kratzen, Hose heraufziehen, aufsehen und während der ganzen Zeit stieß er mir in die Rippen und redete. Glauben an sich selbst, den besten Fahrer der Welt, drückt er aufs Gaspedal, um das Ende des messbaren Bereichs zu überschreiten. Rund um die Uhr mit der eigenen Bewegung beschäftigt, hat er zu viel vor, als dass er den mit Benzedrin-Stiften übersäten Boden seines Autos aufräumen könnte. Den Vorschlag, eine Pause einzulegen, brüllt er, begleitet von der Körpersprache eines zitternden Aals: Du kannst die Maschine nicht aufhalten. Moriartys Raserei liest sich wie die psychiatrische Beschreibung der Manie, einer Normabweichung, die in der Regel zweipolig als manisch-depressive Erkrankung auftritt. Symptome der Manie sind starke Erregung, innere Getriebenheit bei gehobener heiterer Gereiztheit, rastlose Aktivität, Unruhe, Verlust von Hemmungen, starker Rededrang wandert weitschweifig und ideenflüchtig vom Hundertsten ins Tausendste, Realität zerrinnt. Größenwahn lauert an jeder Ecke. Und Schlaf wird als Zeitverschwendung erlebt. Offen bleibt, ob der ölverschmierte Held mit glühender Kippe seine manischen Episoden mit Benzedrin in die Länge zieht. Oder ob die Droge überhaupt erst das Gefühl der Besessenheit erzeugt. Das Buch erhebt die manieähnliche Befindlichkeit zu einem Ideal der Selbstverwirklichung des spätmodernen Menschen und Künstlers. Während einer ihrer Zickzackfahrten durch die USA besuchen Moriarty und der Ich-Erzähler Sal Paradise in Texas einen gewissen Old Bull. Die Literarisierung von William S. Burroughs rechnet ihnen mit entnervtem Ausdruck vor, was seine Frau Jane Lee alias Joan Vollmer in der Woche an Benzedrine verbraucht und dass er dafür ein Fünftel seiner Rente ausgeben muss. Obendrauf rechnet er, was er selbst für das teurere Morphium benötigt. Eine der wenigen Stellen in dem Buch, an der das Verhältnis von Drogen und Geld eine Rolle spielt. Ansonsten liegt der Stoff einfach auf der Straße. Die Wirkung der Droge verdankt Kerouac den überaktiven, in sich selbst vernarrten Hauptdarsteller und seine eigene Befindlichkeit des verzückten Beobachters, der sich an dem Objekt seiner Begierde nicht satt sehen kann. Das erregte Wechselspiel zwischen Akteur und Beobachter spiegelt sich in einer zugleich fahrigen und vorwärts preschenden Sprache. Sätze knicken überraschend ab, lösen sich in Staccato auf, um nach dem Punkt wieder durchzustarten. In der Verlangsamung droht die Leere. Stillstand riecht nach Tod.
Hallucinations, and I don't know what's going on behind me.